Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und wir sind ja mittendrin in unserer Predigtserie Covenant Facts. Covenant Facts heißt so viel wie Fakten über den Bund. Wir leben als Christen heute in einem neuen Bund. Damals, wenn man ganz lang zurückspult, so in der Bibel, die Bibel ist ja richtig ein dickes Buch, und im Alten Testament, da geht es hauptsächlich um einen alten Bund und der war richtig krass. Da gab es Gesetze und aufgrund von Gesetze, klar, wenn es keine Gesetze gibt, gibt es keine Anklage, aber aufgrund von Gesetze gibt es Anklage und Gericht, ja, und dann auch eine Verurteilung. Und es war richtig krass, wenn man ein kleines Gebot missachtet hat, hat man gegen das ganze Gesetz Gottes verstoßen. Und dann kam Gericht und es ist richtig heftig. Und manchmal ticken wir Christen auch so. Wir ticken manchmal so, wir werden so wieder gesetzlich und versuchen so durch Gesetze und Gebote und durch Regeln irgendwie Gott zu gefallen. Ja, wir schlagen dann vielleicht sogar die Bibel auf und lesen irgendwelche Bibelstellen aus dem Alten Testament, irgendwelche Propheten, die das Volk Gottes wieder zur Umkehr rufen und ihr habt gesündigt, kehrt um, sonst muss Gott bestrafen. Und wir beziehen das so auf uns und wir denken, oh Gott, du bist aber ein krasser Gott, ein strafender Gott. Aber dieses Ding ist veraltet, Leute. Wir leben in einem neuen Bund. Nicht, dass Gott sich geändert hat, dass Gott jetzt gesagt hat, okay, früher war ich streng, jetzt bin ich mal ein bisschen laissez-faire, so, ne? Jetzt bin ich nicht mehr so streng. Sondern eigentlich war es von Anfang an auf dem Herzen Gottes, uns Menschen etwas Gutes zu tun. Er möchte uns segnen. Wir sind wie seine Kinder. Und ganz ehrlich, Eltern und Erwachsene haben richtig Bock, so ihre Kinder zu bestrafen, oder? Boah, so, ja, bam, bang und treten und du musst, nein, hey, ich bin jetzt Papa, ja? Also ganz ehrlich, auch wenn das Kind mal schreit, das kann ja eigentlich noch gar nichts dafür. Und wenn es mich mal nervt vielleicht, weil es schreit, es kann doch nichts dazu. Und da ist große Liebe für das Baby. Und wenn es größer ist und dann, wenn sie mal ein bisschen Mist baut oder sowas, hey, da möchte ich auch große Gnade haben. Weil ich bin nicht derjenige, der gerne bestraft, sondern ich bin eigentlich jemand, der gerne fördert, der segnet, der Liebe hat. Und genauso ist Gott. Gott ist unser lieber Papa. Und genau das hat Jesus gemacht. Als Jesus kam, hat er Gott ganz neu vorgestellt. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr Gott. Ihr habt eine Decke über eurem Kopf, weil ihr so die Gesetze lest und diese ganzen Sachen. Und es trennt euch eigentlich von dem, wie Gott wirklich ist. Es trennt euch von dem, wie Gott wirklich ist. Denn Gott möchte sich dir ganz neu zeigen. Und dann gibt es diesen tollen Bibelvers im Neuen Testament, wo es heißt, Gott ist Liebe. Ich finde das stark. Gott ist Liebe, nicht Verdammnis. Es hätte ja irgendwo in der Bibel drin stehen können, Gott ist Verdammnis in Person. Nein, das steht nirgendwo, auch wenn er mal wo straft oder sowas. Aber eigentlich in Person ist er die Liebe. Und das finde ich total stark. Letztes Mal haben wir gehört, was den neuen Bund ausmacht. Da haben wir da so eine Schuldenliste an das Kreuz genagelt. Genau das hat er. Er hat den Schuldschein, das ist das Gesetz, was gegen dich gerichtet war, hat er ans Kreuz genommen, ein für alle Mal aus unserer Mitte weggenommen und für dich und für mich erfüllt. Und der Feind hat jetzt keine Waffe mehr, mit der er dich anklagen kann. Wow. Und ich möchte mit euch nochmal ganz kurz angucken, was so das Grundgesetz des alten Bundes war. Also es gibt immer ein Grundgesetz, auf dass alle anderen Gesetze so ein bisschen aufbauen, oder? Ist doch klar, ne? Also wir haben ja auch in Deutschland, wir haben ein Grundgesetz und alle anderen Gesetze bauen auf diesem Grundgesetz auf. Und das ist total wichtig zu verstehen, was war denn das Grundgesetz damals? Und wenn wir dann auf uns gucken, die wir im neuen Bund leben, zu schauen, was haben wir denn vielleicht für ein neues Grundgesetz? Und ich schaue mit euch mal in Matthäus 22, 35 bis 40 rein. Und einige Bibelstellen mit dabei, wie immer. Ich liebe die Bibel, darum bringe ich immer euch so viele, viele krasse Bibelstellen mit. Und da sehen wir gleich eine kleine Diskussion. Jesus hatte überall, wo er hinkam, Diskussionen mit den religiösen Leuten, mit den Pharisäern, mit den Gesetzesgelehrten. Und auch hier, und da sprechen sie über das Alte Testament und über den Bund des Alten Testaments. Und da lesen wir, und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach. Wollte Jesus ein bisschen austricksen. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aha, Jesus sagt, diese zwei Dinge ist das Grundgesetz des alten Bundes. Wow, eigentlich ein ganz tolles, ne? Wenn wir hier sehen, da geht es ja um Liebe. Das zeigt schon was vom Herzen Gottes. Das war also das zentrale Gesetz des alten Bundes, das Grundgesetz, an dem sich alles andere ausrichten sollte und ausgerichtet sein sollte. Alle anderen Gesetze, die so irgendwie in der Bibel drin vorkamen. Auch die restlichen der 10 Gebote. Und das war so gut, dieses Grundgesetz, dass es auch im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird, dass Jesus immer wieder darüber spricht, dass auch andere Schreiber, die Briefe im Neuen Testament geschrieben haben, auch immer wieder auf dieses Gebot zurückkommen. So zum Beispiel in Römer 13, 8 bis 10. Da steht, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Interessant. Ich habe viele Predigten gehört im Laufe meines Lebens schon und viele Predigten auch gerade zu diesem Thema. Und man hört oft so, Gott, du sollst Gott, guck mal, das steht sogar im Neuen Testament, dieses du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also, liebe Christen, liebt einander, denn wir sollen das tun. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist mehr ein frommer Wunsch. Denn ich glaube, es gibt ein richtig krasses Problem mit diesem Grundgesetz. Klingt im ersten Moment ja toll. Wir sollen einander lieben mit ganzer Kraft. Ja, schön, wir Deutschen lieben sowieso Regeln. Das ist doch eine tolle Regel. Die führen wir ein im Kindergarten gleich, liebt einander. Und dann, ja, sonst gibt es eins obendrauf, wenn ihr euch nicht lieb habt. Aber genau da ist schon das erste Problem. Es fängt an mit, du sollst. Übrigens, alle Gesetze im Alten Testament fangen fast so an. Du sollst. Oder du musst, auf gut Deutsch. Du musst. Du sollst. Du sollst. Und dieses Gesetz wird von außen übergestülpt. Du sollst, du hast jetzt gar keine Wahl. Du sollst jetzt Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Okay? Mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was in dir ist, mit deinem ganzen Verstand. Hey, und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst du. Okay? So, ja, krass, du sollst, ja. Jetzt lieb doch endlich, zum Kuckuck nochmal, lieb doch, ja. Ihr merkt, von außen übergestülpt, das geht gar nicht. Wir können nicht einfach so auf Befehl hin lieben. Ich merke, wer kann das? Also ich kann es nicht. Also es ist richtig schwierig. Da wird von außen ein Gesetz übergestülpt, du sollst. Aber Liebe, wir wissen, Liebe kommt ja eigentlich von innen. Es ist ein Geschenk, das ich freiwillig jemandem gebe. Also ein Gesetz, das sehr, sehr schwer zu erfüllen ist. Und dann noch mit dem ganzen Herzen. Was ist, wenn ich heute Gott einfach nicht so lieben, weil ich vielleicht gerade eine Bibelstelle gelesen habe, die mich total verwirrt und ich weiß gar nicht. Oder mir ist irgendwas passiert, irgendein Riesenmist im Leben und ich kann jetzt in meinem Herzen, ich kann Gott gar nicht mit meinem ganzen Herzen. Ich weiß, ich will es gerne, aber ich kann es gerade nicht. Was ist jetzt? Ich habe versagt. Es ist nicht machbar mit dem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Ganz ehrlich, selbst ich als Pastor, wenn ich hier vorne Lobpreis mache, hier, ihr seht es meistens nicht, hier, na, dann gehe ich hier voll ab und sowas. Und ich gehe ab und ich versuche mich auf Gott auszurichten. Aber manchmal merke ich auch, dass irgendwas mich abhält. Ja. Ja, irgendwas in meiner Seele bewegt sich und ich kann nicht ganz abschalten. Und dann befehle ich meiner Seele, jetzt lob Gott. Ja. Es ist gut, sich immer wieder zu entscheiden. Aber es geht nicht immer mit ganzer Seele. Ich krieg's nicht hin. Ich habe alles ausprobiert. Ja, vieles ausprobiert. Mit dem ganzen Verstand. Boah, mein Verstand ist so klein. Und wenn ich manche Leute, mit denen ich begegne, die haben so einen Wahnsinnsverstand, so ein Wahnsinnsbibelwissen, da schnackelst du mit den Ohren. Ja. Wenn ich bei uns in der Bibelschule, wo ich studiert habe, wenn ich da reinkam, da gab es einen Lehrer. Wenn der vorne angefangen hat zu lehren aus der Bibel und den Mund aufgemacht hat, da war ich dem an der Lippe geklebt und habe gedacht, wow, noch mehr, das ist ja so genial. Wo kommt denn das her? Das gibt's doch gar nicht. Wir hatten ja das Wahnsinn. Und das habe ich so aufgesaugt und aufgesaugt und aufgesaugt. Wahnsinn! Ja? Und solche Leute gibt's. Den klebst du an der Lippe, dann hörst du, sag mal, wo kommt der mit so einer Weisheit her? Ja? Wahnsinn, ja. Mein Verstand ist nur so klein. Ich kann mit meinem ganzen Verstand und alles, was ich so begriffen habe und Verstand, das ist nicht machbar, mit meinem ganzen Verstand Gott zu leben. Und dann, wenn es um unseren Nächsten geht, liebt euren Nächsten. Wer ist denn der Nächste? Wer ist denn der Nächste? Genau hier, Sandy macht es gerade vor, die was neben ihr sind. Der Nächste ist immer der, der dir am nächsten ist. So, lieb deinen Nächsten. Und vielleicht sitzt gerade deine Ehefrau und die hat heute Morgen Stress. Boah. Schon wieder, ja. Oder, keine Ahnung, ob da jemand sitzt, der Nase dir nicht passt. Hinter dir, vor dir. Ja, lieb ihn wie dich selbst. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, ich lieb mich ja gar nicht. Boah, da die Eigenschaft in meinem Leben, die ist ja echt miserabel. Wie soll ich denn bloß andere lieben, wenn ich mich selber gar nicht lieben kann? Oder vielleicht sagst du, heute geht es mir richtig gut, heute habe ich mich ganz lieb, sah ganz gut aus im Spiegel, kein Pickel, die Falten, die sind auch nicht so deutlich, ich bin gut ausgeschlafen, heute habe ich mich lieb, das Wetter ist genial, ich bin ausgeschlafen, bin nicht müde, komme im Gottesdienst, ja, heute am Sonntag, jetzt kann ich alle anderen lieb haben, aber morgen am Montag, mal gucken, ja, ihr merkt, manchmal ist es so richtig tagesformabhängig. Und wenn du dich selbst überhaupt nicht ausstehen kannst und ein Riesenproblem hast, dann ist es richtig, richtig Problem. Krass, ne? Merkt ihr? Dieses Gesetz ist ganz schön schwer zu halten. Und wie schnell versagen wir da drin? Jakobus bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt. Er spricht genau über dieses Gesetz und er sagt, dieses Gesetz ist richtig gut. Jakobus 2, 8 bis 10. Und da steht: Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Also das ist gut. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das heißt, wenn du doch plötzlich einen Unterschied machst, deinen Nächsten doch unterschiedlich liebst, dann hast du schon versagt. Du hast das ganze Gesetz gebrochen und das Gesetz klagt dich an und das Gesetz verurteilt dich und dann ist es geschehen. Du verstößt gegen das ganze Gesetz. Als Jesus kam, ist er noch unter diesem Gesetz, unter diesem alten Bund geboren. Er wuchs auf unter dem alten Bund. Und als er anfing zu lehren und zu diskutieren, war das alles noch unter dem alten Bund. Deswegen lesen wir so viele Diskussionen, die er mit den Schriftgelehrten hatte. Denn der neue Bund kam erst mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus in Kraft. Dann kam der neue Bund. Und er war so anders, so ganz anders als der alte Bund. Und in Hebräer 9, 15 bis 18, da steht es, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Beim neuen Bund ist es wie mit einem Testament. Ein Testament wird erst eröffnet, wenn der Tod seines Verfassers nachgewiesen ist. Solange er lebt, ist es ohne jede Rechtskraft. Erst durch seinen Tod wird es gültig, so wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Der neue Bund wurde erst rechtskräftig, als Jesus ihn für dich und für mich mit Gott am Kreuz ausgehandelt hat. Als das geschehen ist, kam der Durchbruch und das neue Gesetz kam. Aber bis dahin sehen wir im Leben von Jesus immer noch Dinge, die unter dem alten Bund geschehen. Und so auch die Diskussionen mit den Gelehrten aus seiner damaligen Zeit, wie wir das gerade eben gesehen haben. Und da schauen wir uns noch eine an, in Markus 12, 28 bis 34. Da kommt wieder so einer der Schriftgelehrten vorbei. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, also die haben sogar gestritten über dieses Thema, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Einfache Frage für Jesus, das Grundgesetz natürlich. Ne? Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn es ist einer und es ist kein anderer aus ihm. Und zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und aus dem deinen Nächsten lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Krass, er diskutiert über dieses Alte Testament. Aber Jesus sagt: Klasse, das, was du sagst, stimmt. Aber du bist nicht weit entfernt. Das heißt, du bist nah dran, aber Pech gehabt. Ja, es geht nicht. Warum? Weil dieses Gesetz kein Mensch erfüllen kann. Du bist nah dran. Aber der Grosch ist noch nicht gefallen. Das letzte bisschen ist nicht geschafft. Das eigentliche Ziel ist nicht erreicht. Aber da sagst du: halt, Jesus sagt doch noch an anderer Stelle auch sowas Ähnliches. Gucken wir uns die andere Stelle an. Lukas 10, 25 bis 28. Und wieder: Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht denn im Gesetz geschrieben? Also sag mal, was steht denn da im Gesetz? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Ja, sagt Jesus, super, genial, tu das. Aber genau da ist ja das Problem. Tu dies und du wirst leben. Schafft er nicht. Jesus nimmt an vielen Stellen Bezug darauf. So nochmal eine Stelle, Matthäus 5, 43 bis 45, da steht: Ihr habt gehört, woher haben sie es gehört? Weil sie das Gesetz immer gelehrt bekommen hatten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, steht im Gesetz. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Liebt eure Feinde. Das ist ja noch krasser. Noch krasser. Okay, er sagt nicht, du sollst, du musst, sondern er sagt, liebt es, macht es. Lieb deine Feinde. Vielleicht kennt ihr diese alte Story. Da gab es mal einen, der hieß David Wilkerson. Das war ein Missionar unter Drogensüchtigen in New York. Der ist so reingereist nach New York und hat dort angefangen, von Jesus zu erzählen. Und der ist einem Bandenboss begegnet, ich versuche die Story kurz zu machen, der voll mit Drogen war, der war krass drauf, Mörder, alles mögliche. Nicky Cruz hieß der Typ. Und eines Nachts hatte der David Wilkerson den Eindruck, bei ihm nach Hause zu kommen, zu klingeln, und er macht auf und dann steht der Pfarrer da vor der Tür, der Pastor. Und dann ist er richtig sauer, mich in der Nacht da so zu wecken: Ich spreng dich um und ich zerreiß dich. Und dann sagt dieser David Wilkerson, voll mit der Liebe Gottes, sagt er: Und wenn du mich zerreißen würdest, würde jedes einzelne Stück dich lieben. Und es hat ihm den Rest gegeben. Und ich glaube, das geht nur, wenn du Jesus hast. Das geht nicht als Gesetz, als Gebot. Und das ist so richtig, richtig, richtig krass anders. Und warum geht das? Und jetzt schauen wir uns, jetzt spulen wir wieder vor, das Grundgesetz, das uns gilt. Das Grundgesetz des neuen Bundes. Ja, in unserem Bund mit Gott gibt es auch wieder ein Gesetz. Und das schauen wir uns mal an. Jesus gibt uns nur ein neues Gebot, ein neues Grundgesetz. Ist es stark? Also nicht 10, sondern ein neues Grundgesetz. Und das klingt im ersten Moment ähnlich, aber wir werden sehen, wie es sich doch sehr unterscheidet von dem Grundgesetz zum alten Bund. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder an anderer Stelle in Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Vielleicht sagst du, das ist ja gehopst wie gedopst, das ist so groß, ist der Unterschied nicht? Doch, der Unterschied ist gigantisch, besonders wenn du es genauer betrachtest. Er ist so anders. Ja? Ja, wir sollen einander lieben, aber es ist kein übergestülptes Gesetz. Es geht schon mal nicht mit los mit, du sollst, du musst, sondern liebt einander. Und zwar nicht, wie du dich selbst liebst, sollst du deinen Nächsten lieben. Geht ja nicht, tagesformabhängig, sondern wie Jesus uns geliebt hat. Und da merken wir schon, es ist nicht tagesformabhängig, sondern er hat es vorgemacht. Er hat uns bis in Perfektion hinein geliebt. Und das steht fest, egal wie deine Tagesform abhängt, er liebt dich, er liebt deinen Nächsten, egal wie du drauf bist. Das ist ein Fakt und den kannst du nicht verändern. Er hat es getan. Übrigens ist es der große Unterschied. Der große Unterschied zum alten Bund ist, man tut damit. Also ich muss das Gesetz erfüllen, damit Gott mich liebt. Damit es irgendwie gut wäre, damit ich in den Himmel komme. Der neue Bund ist, ich tue nicht damit, sondern weil. Weil er mich liebt. Weil ich ewiges Leben empfangen habe, weil ich in Jesus Christus bin, liebe ich. Und es ist ein gigantischer Unterschied. Der ist richtig groß. Er ist das Vorbild und er definiert auch, was Liebe ist. Und wenn wir in die Bibel reingucken, da gibt es ja auch damals in der Antike 3 griechische Worte für Liebe. Und die bedeuten alle was anderes. Da gibt es einmal dieses Wort Philo. Und das heißt freundschaftliche Liebe. Also wenn du heute mit einem Freund oder einer Freundin da bist, dreh dich mal hin und sag, hi, cool. Das ist die Philo-Liebe, die freundschaftliche Liebe. So, richtig cool, wir sind Freunde, wir haben uns lieb. Und dann gibt es das andere griechische Wort und das heißt Eros. Das ist die romantische Liebe, die körperliche Liebe. Und die hat Jesus hier nicht gemeint. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also bitte nicht falsch verstehen, manche verstehen das falsch. Ja, aber da, das Wort ist anders gemeint. Und dann gibt es diese dritte Form von Liebe und die heißt Agape. Das ist die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die pure Liebe, die Liebe in Person. Und das ist damit gemeint. Und in Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eigentlich hätten wir den Tod verdient. Eigentlich hätten wir Gericht und Strafe verdient. Aber irgendwie gibt es da kein Gericht und keine Strafe. Obwohl wir Sünder waren, ist er für uns gestorben. Und das ist seine Liebe. Es ist eine absolute Hingabe für dich. Und das Zeichen, Kennzeichen von wahrer Liebe ist absolute Hingabe für deinen Nächsten. Dein Leben aufzugeben, dein Leben zu investieren in deinen Nächsten. Sogar in deinen Feind, auch die sollen wir ja lieben. Ich bin bereit, mein Leben für meinen Feind zu geben. Für meinen Lehrer, der so blöd rumzickt. Für meine Lehrerin, die so egoistisch oder blöd oder was weiß ich, bestrafend ist. Für meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die so blöd sind. Für meine Arbeitskollegen, die mich mobben. Egal, wo der Angriff stattfindet. Hey, da ist Liebe für diese Person. Und das ist so unbeschreiblich groß. Ja, und es hat nichts mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Herzen zu tun, sondern etwas, das schon längst da ist für sie und wir dürfen uns connecten. Jesus liebt diese Person und wenn ich mich mit Jesus connecte und in Jesus bin und Jesus in mir ist, was passiert? Diese Liebe kommt in mein Leben. Diese Liebe, die größer ist und stärker ist als aller Gegenwind. Dieses Grundgesetz ist Grundlage auch für alle Lehre im neuen Bund. Okay? Grundlage für alle Lehre. Alles, was Paulus so lehrt, Paulus war ein Apostel und er hat ganz viel gelehrt, was Petrus lehrt, so wie man sich verhält und was man so zu tun hat in der Gemeinde, basiert auf diesem Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz wird angewandt und ausgelegt auf die unterschiedlichsten Situationen, auf die unterschiedlichsten Herausforderungen in der Kirche, auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und das können wir lernen. Wir dürfen dieses Gesetz immer wieder anwenden und lernen, neu zu interpretieren auf die Situation hin. Und das ist total stark. Da gibt es zum Beispiel so ein Vers, wo es heißt, liebt eure Frauen. Eigentlich selbstverständlich, ne? So, liebt eure Frauen. Wenn du verheiratet bist, sollst du deine Frau lieben. Aber hier, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und wie hat er denn die Gemeinde geliebt? Er hat sie gerettet. Er hat sie sogar, Epheser steht es, mitsitzen lassen in der Himmelswelt auf seinem Thron. Das bedeutet, damals waren die Frauen abgewertet und Paulus sagt, liebt eure Frauen so arg wie Jesus die Gemeinde und holt sie mit auf euren Sitz. Boah, das ist ja krass. Das ist ja sowas von kulturfremd gewesen, aber das sagt Jesus da. Oder liebt eure Feinde, gebt alles für sie. Ne? Liebt einander, liebt eure Glaubensgeschwister, liebt eure Kirche. Das bedeutet Hingabe in der Kirche. Ganz angewandt in unserer Situation, durch vielleicht Mitarbeit, durch Hilfe, durch finanzielle Unterstützung, wie auch immer. Und viele, viele kommen oft und sagen, Pastor, Pastor, predige über Liebe. Wir brauchen mehr Liebe, mehr Liebe, mehr Liebe. Und gemeint ist oft dieses Harmoniebedürfnis. Oh, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nein, das meint es nicht, sondern es geht darum, ganz konkret, wie sieht denn Liebe ganz konkret aus? Und plötzlich geht es um Werte. Wie verhalte ich mich? Meine Umgangsformen, bin ich loyal? Gehe ich ehrwürdig mit meinem Nächsten um? Rede ich gut über sie oder rede ich schlecht über sie? Ich muss ganz konkret mich verändern lassen, immer wieder von Jesus, damit sich dieses Leben, was er für uns hat, entfalten kann in unserem Leben. Ehre und Wertschätzung, total wichtig. Finanzen aus Liebe zu geben. Was total stark ist, ihr kennt es sicherlich alle, es ist ein sehr bekannter Vers, es ist das Hohelied der Liebe im Korintherbrief. Interessant ist bei diesem Text in 1. Korinther 13, 1 bis 7, da ist was passiert, nämlich das meiste im Neuen Testament ist in einem alten Griechisch geschrieben, das nennt sich Koine-Griechisch. Das ist gar kein Hochgriechisch, kein klassisches Griechisch, sondern das ist so Umgangssprache, ich würde fast sagen Gossensprache. Für Leute, die keine Ahnung haben, wie man spricht, so ein Denglisch auf gut Deutsch, ne? So kein richtiges Englisch, sondern so eine Mischform aus Englisch und Deutsch. Und genau so war das. Das war eine ganz primitive Sprache, die Sprache des Volkes. Aber hier wechselt plötzlich das Koine-Griechisch, diese Umgangssprache, in ein ganz klassisches Hochgriechisch. Und wir merken, hey, wahrscheinlich ist das ein Zitat. Also es ist nicht etwas, was Paulus, vielleicht hat es Paulus auch erfunden, aber es ist ein Zitat, was Paulus hier zitiert. Und vielleicht war es ein Lied, deswegen nennt man es das Hohelied der Liebe. Das wissen wir nicht genau, oder ob das einfach ein Gedicht war oder ein toller Text. Es war aber ein toller Text, weil da im griechischen Original die Sprache sich ändert. Und da steckt unheimlich scharfes Zeugs drin. Ihr kennt das sicherlich alle. Die meisten haben davon schon mal gehört. Dieses wird oft bei Hochzeiten gepredigt und so weiter. Da passt es auch gut wegen der Liebe. Aber es geht nicht darum Hochzeit, sondern es geht um das Grundgesetz des neuen Bundes. Da steht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, das heißt in Sprachen, in anderen neuen Zungen, die der Heilige Geist schenkt, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung, das heißt Prophetie habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wow, das ist Liebe. Ich glaube, besser kann man es nicht definieren. Früher in der Bild-Zeitung gab es immer so kleine Liebe ist-Bildchen. Vielleicht erinnert ihr euch, das war schon länger her. Da gab es immer so Liebe ist. Ja, und das ist dieses Liebe ist in der Bibel. Ja. Hier heißt es, wenn du diese geistliche Power hast, Sprachenrede, was wichtig ist, an anderer Stelle sagt Paulus, ihr sollt alle in Sprachen sprechen, ihr sollt prophezeien, ihr dürft einen übereinander Dinge aussprechen. Ja? Und wir sollen ja auch erkennen, wie er ist und Glauben haben und wir sollen auch großzügig sein. All diese Dinge sind super gut, aber die Grundlage dafür ist nicht die Power und die Kraft und dass da irgendwas abgeht, sondern die Grundlage dafür ist Liebe. Hingabe aus Liebe. Du kannst auch sagen, Liebe ist wie so eine Bühne. Die Liebe, das ist die Grundlage. Und auf der Bühne stehen die ganzen Instrumente, die Musiker, der Pfarrer, der vorne predigt, die ganze Technik und das alles steht oben drauf. Und genau so ist es. Die Liebe ist die Grundlage und darauf baut sich alles andere auf. Die Gaben des Heiligen Geistes, die Lebensveränderung, die Dinge, die wir als Christen als Auftrag haben, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aufgrund der Liebe, weil da Liebe da ist, weil diese Grundlage da ist. So, wie empfange ich denn jetzt diese Liebe? Ich kann es ja nicht machen, ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt liebe ich auf Knopfdruck, ist dieses Gesetz, du sollst, ich kann das ja nicht erfüllen. Es geht darum, dass du erstmal etwas empfängst. Denn nur das, was du hast, kannst du geben. Oder? Stell dir vor, du stehst irgendwo am Kiosk, willst was kaufen, Pommes, eine Portion Pommes, kostet 4,50 Euro, keine Ahnung, willst zahlen, machst einen Geldbeutel auf, hast aber nur 2 Euro. Pech, oder? Jetzt kannst du sagen, hey, kann ich später kommen, zahlen? Dann sagt er, nö. Pech gehabt. So, du kannst nur das geben, was du hast. Du kannst nur das geben, was du empfangen hast. Und erstmal musst du verstehen, da ist etwas für dich da, in Jesus Christus, im neuen Bund, ist schon automatisch etwas für dich da, was du abgreifen kannst. Römer 8, 38 bis 39, da sagt der Paulus den Römern, denn ich bin überzeugt, also er weiß es von, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. In Jesus ist diese Liebe und nichts kann dich davon trennen. Oh, nichts Großes, nichts Kleines, keine Engel, keine Dämonen, keine Umstände. Diese Liebe steht fest und ist in Jesus da für dich. Das ist mal ein Fakt. Und wir haben schon so viel gehört in den letzten Predigten. Es geht um Glaube und Beziehung. Ich muss diesen Jesus glauben. Ich bin überzeugt, dass in dir, Jesus, die pure Liebe Gottes für mich da ist. Und es gibt nichts, was mich zwischen dir trennt. Kein Bibelvers aus dem Alten Testament. Nichts anderes trennt mich von dieser Liebe in dir, Jesus, für mich. Das ist übrigens das Symbol der Taufe. Wenn man sich taufen lässt, lässt man sich untertauchen. Das bedeutet, in Jesus rein und mit der Auferstehung, in der Auferstehung Jesus. Das heißt, du wirst hineingetunkt in Jesus. Das ist das Symbol der Taufe. In Jesus sein. Du wirst hineingetunkt. Das ist das Bild. Und das Abendmahl, beim Abendmahl ist es auch anders, sondern da nimmt mir Jesus in uns auf. Also nicht hineingetunkt, sondern da nehmen wir Jesus in uns auf, als Bild. Dieses mein Leib, dieses mein Blut. Wenn ihr davon esst, seid ihr eins mit mir. Es geht um eins werden mit diesem Christus als Symbol. Ich mache mich eins mit dem, der die Liebe in Person ist. Und das ist etwas, das geschieht durch Beziehung mit ihm, nicht mit Beziehungen mit Religion. Da ist dieser Jesus, der ist für mich gestorben. Toll, ich glaube das jetzt halt mal so. Nein. Es geht um Beziehung, es geht um diesen lebendigen Jesus persönlich zu kennen, ihn im Leben zu haben, ihn aufgenommen zu haben, ihn kennengelernt zu haben. Und dann, wenn du das erlebt hast, wenn du selbst Erlösung erlebt hast in deinem Leben, kannst du erst erlöst leben. Erst wenn du ihn, seine Rettung erlebt hast, das Eingreifen Gottes erlebt hast, hast du etwas, was du geben kannst. Wenn du selbst Jesus Christus begegnet bist. Ein Date mit ihm hattest. Es geht darum, zuerst von ihm zu empfangen. Dann kann ich geben. Ich habe noch einen Bibelvers. Und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten, weil da geht es genau darum. In 1. Johannes 4, Vers 19. Da steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist eine andere Auslegung dieses Grundgesetzes. Du kannst lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du dir so einen Krampf machst. Oh, ich muss die anderen lieben. Ich muss die anderen lieben und ich kann es irgendwie nicht. Wenn du dir so einen Krampf machst, dann entkrampf und entspann jetzt erstmal. Schließ mal deine Augen und empfange von ihm, er ist hier. Geist Gottes, ich bete, dass du uns jetzt mit hineinnimmst in das, was du für uns vorbereitet hast. Du bist die Liebe in Person. Und wir empfangen jetzt von dir Leben und Kraft und Liebe für unseren Nächsten.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.